1992 töten Neonazis in Deutschland 34 Menschen, unter anderem bei einem Brandanschlag auf das Haus von zwei türkischen Familien in Mölln. Bundesinnenminister Manfred Kanter und Kanzler Helmut Kohl, beide CDU, nehmen an keiner einzigen Trauerfeier für diese Toten teil. Auf eine Nachfrage erklärt Kohls Sprecher, die Regierung wolle nicht in einen Beileidstourismus ausfallen. 2012 veranstaltet die CDU-Kanzlerin Angela Merkel für die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds einen Staatsakt. Im August 2015 greifen hunderte Nazis zwei Nächte hintereinander ein noch unbewohntes Flüchtlingsheim in Heidenau an. Danach fährt Merkel in die sächsische Kleinstadt. Sie wird dort als Volksverräterin beschimpft, aber sie besucht das Heim. Flüchtlingssolidarität ist nicht nur eine dominierende soziale Bewegung und boomender Wirtschaftszweig, sondern auch ein popkultureller Hype geworden. Hätten sich die Schöpfer des Kein Mensch ist illegal und des Refugees Welcome Logo diese einst schützen lassen, sie würden sich heute wohl eine goldene Nase an all den T-Shirts, Pullovern, Taschen und Aufklebern verdienen. Flüchtlingssolidarität ist auch Modeaccessoire und Bekenntnisformel geworden. Wie ist das passiert?
Was hat sich seit den 90er Jahren in Deutschland geändert? Wie kam es von rechtsradikalen Pogromen wie Hoyerswerda und Mölln zu Refugees Welcome als Popkultur? Diese Frage möchte der Autor und Taz-Journalist Christian Jakob in seinem Buch Die Bleibenden – Wie Flüchtlinge Deutschland seit 20 Jahren verändern – beantworten. Am vergangenen Freitag stellte er sein Buch in Freiburg im neuen Kulturort Zwischenraum vor. Der Zwischenraum ist eine Art kleines Zirkuszelt oder Jute, ein Heliodrom. Und dieses Zelt steht ganz in der Nähe der Erstaufnahmestelle für AsylbewerberInnen in der Lörracher Straße. Die Menschen, die in dieser Erstaufnahmestelle leben müssen, tun das in riesigen weißen Zelten. Sie dürfen nicht arbeiten, ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Und kommen sie aus einem falschen Land, nämlich einem vermeintlich sicheren Herkunftsland, sind ihre Bleibechancen und ihre Chancen auf Asyl so gut wie null. Trotzdem ist Christian Jakob der Meinung, dass sich etwas geändert hat in Deutschland seit den 90er Jahren. Diese Veränderung bebildet er in seinem Buch mit erstaunlichen Beispielen.
Die Bild-Zeitung macht am 2. April 92 auf mit der Zeile: Fast jede Minute ein neuer Asylant, die Flut steigt, wann sinkt das Boot? Als die Bundesregierung im Sommer 2015 verkündet, dass sie mit 800.000 Asylanträgen im laufenden Jahr rechnet, fast doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 1992, da entlarvt, das sind jetzt alles Zitate, die Bild die 7 größten Lügen über Asylbewerber. Sie weist darauf hin, dass diese niemandem einen Job wegnehmen, nicht besonders häufig kriminell seien und Deutschland sich diese Art der Zuwanderung nicht nur finanziell leisten kann, wir brauchen sie sogar. Einen Tag später heißt die Bild-Titelschlagzeile: Flüchtlingen helfen, was ich jetzt tun kann. Ihr Chefredakteur ersetzt sein eigenes Twitter-Profilbild mit einem Refugees Welcome-Logo.
Die demonstrative Solidarität der Bild-Zeitung mit Geflüchteten verblüfft tatsächlich. Doch handelt es sich bei dieser Solidarität nicht um einen kurzen Trend, eine längst überholte Mode des Herbstes 2015? Beweisen die zahlreichen Übergriffe auf Geflüchtete, Moscheen und Asylbewerberunterkünfte nicht längst, dass Refugees in Deutschland keineswegs welcome sind? Ist es nicht nur noch eine Frage der Zeit, bis Deutschland in ähnlichen Zuständen wie in den 90er Jahren ankommt? Auch Christian Jakob sieht die aktuelle Situation der Geflüchteten keineswegs rosig. Trotzdem stellt er fest, dass sich etwas geändert hat. Und zwar tiefgreifend in der Gesellschaft.
2015 zählt das Bundeskriminalamt 1005 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte mehr als je zuvor. Pegida ist die größte fremdenfeindliche Mobilisierung in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Im asylpolitischen Rollback setzt die CSU unter anderem neue Lager für Schnellverfahren durch und schränkt das Recht ein, Familienangehörige nachzuholen. Und trotzdem ist alles anders als in den 90er Jahren. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und Mölln fanden unter entgegengesetzten Vorzeichen statt, wie Tröglitz, Heidenau und Freital. Die früheren Pogrome und Brandanschläge waren der radikalste Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsens, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Die Bevölkerung und die Politik waren der Meinung, dies durchsetzen zu können. Diesen Konsens gibt es nicht mehr. Der rechte Terror im Jahr 2015 spielt sich in einem Land ab, das Migration und die Migranten letztlich akzeptiert hat. Einen echten Einwanderungsstopp will selbst die CDU nicht mehr. Das Einwanderungsgesetz, gegen das sie sich so lange gewehrt hat, soll kommen. Die Medien sind auf Pro-Migrationslinie und Flüchtlingssolidarität ist eine breite soziale Bewegung.
Die deutsche Gesellschaft soll Einwanderung also letztlich akzeptiert haben. Deutschland als Einwanderungsland. Das ist bemerkenswert, strebten sich doch konservative Parteien und BürgerInnen lange gegen diesen Begriff. In den 90er Jahren wurde mit dem Asylkompromiss die Möglichkeit, sich auf das Grundrecht auf Asyl zu berufen, gezielt eingeschränkt. Deutschland sollte kein Wunschziel für Geflüchtete werden. Das ist es, glaubt man in Bildern und Nachrichten des Jahres 2015, ein Stück weit geworden. Die Stimmung, so scheint es tatsächlich, ist umgeschlagen. Wie kam dieser gesellschaftliche Wandel zustande?
Da gibt es die Folgen des Konflikts in Syrien. Er ist eine der größten humanitären Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg und spielt sich direkt vor den Toren Europas ab. Auch den Hartgesottensten ist klar, dass dessen Opfern Hilfe kaum zu versagen ist. Syrien hat es fast unmöglich gemacht, Asyl als solches in Frage zu stellen. Deutschland ist Gewinner der Euro-Krise mit Rekordsteuereinnahmen, niedriger Arbeitslosigkeit, einer schwarzen Null im Haushalt, einem demografischen Problem und Arbeitskräftemangel. Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Dimension. Sie geht zurück in die Zeit von Rot-Grün ab 1998. Es war die erste Bundesregierung, die sich zum Einwanderungsland bekannte. Eines ihrer zentralen Projekte war die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts mit beschleunigter Einbürgerung und einer Abkehr vom starren, anachronistischen Blutsprinzip bei der Staatsangehörigkeit. In den folgenden Jahren wurde heftig um ein Einwanderungsgesetz gerungen. Das im Ende stehende Zuwanderungsgesetz von 2004 brachte zwar keineswegs den Durchbruch, der steht bis heute aus, aber die jahrzehntelange bleierne Verleugnung der Einwanderungsrealität war durchbrochen.
Syrien, demografischer Wandel und die politische Akzeptanz der Einwanderungsrealität in Deutschland haben also ihren Teil zur Refugees-Welcome-Stimmung in Deutschland beigetragen. Hauptsächlich aber waren es nach Christian Jakob die MigrantInnen selber, die den Wandel in Deutschland vorantrieben. Zum einen, weil sie als gebildete EinwanderInnen der zweiten und dritten Generation in Gesellschaft und Politik lauter wurden. Vor allem aber, weil gerade Geflüchtete sich in jahrelangen, zermürbenden Kämpfen gegen ihre Behandlung in Deutschland gewehrt haben. Die Geflüchteten?
Sie erkämpften substanzielle Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen. Das Arbeitsverbot und die Residenzpflicht wurden gelockert. Die Sozialleistungen erhöht. Es war nicht ihre Absicht, aber sie haben dabei dieses Land verändert.
Christian Jakob hat in seinem Buch solche KämpferInnen porträtiert. Sie kämpften gegen ihre Unsichtbarkeit, Dämonisierung und den Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Gegen Residenzpflicht, abgelegene Lager und die strengen Auflagen der Ausländerbehörde. Kurz gegen die Anti-Integration der deutschen Asylpolitik. Die Geflüchteten organisierten sich. Eine dieser Gruppen ist The Voice Refugee Forum. Die Gruppe gründete sich vor 22 Jahren im Asylbewerberheim Mühlhausen in Thüringen, kurz nach der Verschärfung der Asylgesetze durch den Asylkompromiss von 92-93.
Sie sind der vollen Härte des da gerade verschärften Asylrechts unterworfen. Drastisch reduzierte Sozialleistungen, Lagerleben, Arbeits- und Studierverbot, Residenzpflicht, hohes Abschieberisiko und jahrelange Asylverfahren. Vor allem aber sind sie isoliert. Isoliert von der Mehrheitsgesellschaft und isoliert von anderen Asylbewerbern. Das war der tiefere Sinn des Asylkompromisses, die Unterdrückung sozialer Beziehungen. Die Lager separieren und stigmatisieren die Bewohner, sie machen sie zur Projektionsfläche für Ängste. Die staatlich erzwungenen Parallelgesellschaften in den Flüchtlingslagern waren ein Programm der bewussten Anti-Integration und das gab es sogar schriftlich. Die Sammelunterbringung soll die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern, hieß es im bayerischen Asylrecht. Erst kürzlich wurde dieser Halbsatz gestrichen.
Die Kämpfe von The Voice und anderen Geflüchteten sind selbstzerstörerisch. Nicht nur im übertragenen Sinne, psychisch, da scheinbar so aussichtslos, von den Medien und breiten Teilen der Gesellschaft zunächst unbeachtet. Auch im wörtlichen Sinne, physisch, kämpften die Migrantinnen oft mit dem Einzigen, das ihnen isoliert im Asylbewerberheim bleibt. Mit ihrem Körper. Es ist die Bereitschaft, bis zum Äußersten, zum Hungerstreik zu gehen, der die Kämpfe der Geflüchteten schließlich in die Öffentlichkeit bringt.
Es war der Wille zur Eskalation, den vor allem eine Gruppe junger Iraner mitbrachte, die in ihrer Heimat gegen das dortige Regime gekämpft hatten. Als Mahmoud Ahmadinejad 2009 in Teheran als Präsident wiedergewählt wurde, eskalierten dort die Proteste, die Repression nahm zu und viele Oppositionelle mussten fliehen. Einer von ihnen war Mohammed Razepar. Am 29. Januar 2012 machte der psychisch kranke Iraner in einem Asylbewerberheim in Würzburg seine Ankündigung wahr, sich zu erhängen. Für seine Freunde war klar, das Leben im Lager hatte Razepar in den Tod getrieben. Sie errichteten ein Protestcamp in Würzburg, sie traten in Hungerstreik, nähten sich die Münder zu und erstritten vor Gericht das Recht, so in der Fußgängerzone sitzen zu dürfen. Die jungen Iraner ließen sich über Monate nicht vertreiben und Dauermahnwachen mit Zelten in immer mehr deutschen Innenstädten entstanden.
Die Kämpfer der Geflüchteten treten schließlich in die Öffentlichkeit. Als Geflüchtete 2012 den Oranienplatz in Berlin besetzen, berichten erstmals die Tagesthemen über die Kämpfe Geflüchteter. Doch schon vor dieser Sichtbarkeit kämpfen Geflüchtete unermüdlich für ihre Rechte. Diese Kämpfe sind oft mehr als nur David gegen Goliath. Vielleicht eher wie Malta gegen die USA. Oder eben wie Sunny Omenyeke gegen die deutsche Residenzpflicht für AsylbewerberInnen.
Seit er nach Deutschland kam, sind 6 Jahre vergangen und 7-mal hat die Polizei ihn erwischt. Es ist eine miese Quote, denn in der ganzen Zeit ist kein Monat vergangen, in dem er die Residenzpflicht nicht gebrochen hätte. 1999 erhebt der Staatsanwalt in Braunschweig das erste Mal Anklage. 80 Mark soll er für 2 Verstöße gegen die Residenzpflicht bezahlen. Not one cent würden sie kriegen, hatte er gesagt. Ich habe das Gesetz gebrochen, aber ich bin kein Verbrecher, sagt Omenyeke dem Amtsrichter in Bremen. Eine Gesellschaft wird nicht besser, wenn gehorsame Bürger schlechte Gesetze befolgen. Sie wird besser, wenn die Menschen aus Gewissensgründen schlechte Gesetze missachten. Und dann erinnert er den Vorsitzenden daran, dass die Kriegsverbrecher beim Nürnberger Tribunal 1946 sich damit gerechtfertigt haben, die geltenden Nazi-Gesetze nach bestem Gewissen angewandt zu haben. Der Richter weist die Berufung ab.
Sunny Omenyeke wird schließlich zu 15 Tagen Haft verurteilt. Noch heute kämpft Sunny als politischer Aktivist für die Rechte Geflüchteter. Bei der Lesung im Zwischenraum prangert er an, dass die Kämpfe der Geflüchteten noch lange nicht an ihrem Ziel sind. Außerdem sieht er kritisch, wie die Refugees Welcome-Bewegung Geflüchtete zu passiven Empfängern von Hilfeleistungen mache. Er wünscht sich Solidarität auf Augenhöhe. Als er nach einem längeren Aufenthalt aus England nach Deutschland zurückkehrt, ist er sehr besorgt über die Entwicklungen.
And so when I came over to Germany and started seeing all these refugee welcome groups.
Als ich nach Deutschland zurückkam und überall die Refugee Welcome Initiativen sah, war ich absolut entsetzt. Denn ich wusste, dass es den Geist des Aktivismus in diesem Land töten würde. Und das ist genau, was jetzt passiert. Und das ist mein Problem mit diesen Welcome-Initiativen. Es findet schon ein Wandel statt, aber dieser Wandel ist oberflächlich, er geht nicht wirklich tief. Jeder ist glücklich. Ich kann Second-Hand-Kleidung und Schuhe sammeln für die Geflüchteten, die das brauchen. Und wir klopfen uns auf die Schulter. Wir sind jetzt sehr gut, wir sind sehr nett. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Vorher hattest du diese Menschen, die mit dir solidarisch waren und mit dir gekämpft haben, um deine Situation zu verbessern. Heute hast du diese Leute nicht mehr. Was passiert gerade? Jeder sammelt Second-Hand-Klamotten und Jeans, um sie Geflüchteten zu geben, weil sie sich selbst gut fühlen möchten.
What is happening? Everybody is collecting second-hand clothes and second-hand jeans to give to refugees because they want to feel good about themselves.
Sunny Omenyeke spricht emotional aus, wofür Christian Jakob in seinem Buch ruhig, aber überzeugend argumentiert. Es waren vor allem die Geflüchteten selber, die den Wandel in der Asylpolitik erkämpft haben. Mit seinen Porträts dokumentiert er, wie Geflüchtete mit zum Teil dramatischem zivilen Ungehorsam für ihre Rechte gekämpft haben. Doch trotz Refugee Welcome, trotz öffentlicher Gegenwehr gegen rechte Übergriffe, ist Deutschland noch weit von einer wirklich gerechten Asylpolitik entfernt, meint Christian Jakob. Gefragt nach Vorschlägen für eine gerechte Asylpolitik, reißt Sunny Omenyeke das Mikrofon regelrecht an sich. Das kann ich euch ganz einfach sagen. Nehmt alle die Demonstrationen über Asylpolitik in diesem Land. Schaut euch ihre Forderungen an und erfüllt sie. Fertig. Sunny Omenyeke präsentiert sich kämpferisch. Christian Jakob beobachtet und analysiert in seinem Buch Die Bleibenden zurückhaltend. Die Botschaft der beiden überzeugt vielleicht gerade durch dieses Zusammenspiel von laut und leise. Der Kampf für die Rechte von Geflüchteten ist ein Kampf an der Seite der Geflüchteten,